Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt.
Du stehst über allem, hoch erhoben, du regierst über die ganze Welt. Und dann schaust du auf uns und du siehst dich in uns. Was für eine Ehre, was für ein Privileg, dass wir Träger von dir sein dürfen, Träger deiner Gegenwart. Dass wir dich, Jesus, den Herrscher über die ganze Welt, in uns haben dürfen. Wir verehren dich, wir lieben dich, wir beten dich an. Du wunderbarer König, du Herrscher aller Herrscher, der König aller Könige. Ich liebe dich. Amen. Amen. Danke an das Worship, Lobpreis, Anbetungsteam, wie auch immer ihr euch nennt. Band. Richtig cool. Guten Morgen, liebe Echt. Guten Morgen, liebe Paulusgemeinde. Und natürlich auch guten Morgen an alle Gemeinden, die uns jetzt live zugeschaltet sind aus dem Mülheimer Verband. Was für eine Freude, was für ein Privileg, dass wir heute Morgen aus ganz Deutschland verteilt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen. Dreh dich doch einfach mal zu deinem Nachbar, zu deiner Nachbarin und sag ihr und ihm, wie toll und wie wunderbar sie oder er heute Morgen aussieht. Wunderbar. Ihr seht toll aus. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die meisten von euch auch die Wahrheit gesagt haben. Aber wir sind jetzt schon in der richtigen Stimmung. Weil jetzt wird es einfach, also es wird sich jetzt einfach richtig gut anfühlen. Ich will uns ein kleines Bild malen, das ihr vielleicht schon mal gehört habt. Wenn ihr ab und zu die Bibel aufschlagt, dann wird euch dieses Bild sicherlich bekannt sein. Ich will uns das heute Morgen noch mal malen. Es ist einfach ein wunderschönes Bild. Ich lese aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ausgangssituation, wir bleiben am Wort des Herrn, sinnen darüber nach Tag und Nacht und sitzen nicht da, wo die Sünder und die Spötter sind. Und jetzt kommt das Resultat. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Er geht noch weiter, das weiß ich, aber ich will mal hier aufhören. Eine wunderschöne Szenerie. Ich komme ja aus dem Remstal. Shoutout an Schweigheim. So, schön, dass ihr dabei seid. Genau. Und im Remstal gibt es eben diese Streuobstwiesen. Und da gibt es Wasserbäche, Buchenbach, das ist so mein Bach. Und da sind dann natürlich so Bäume auch gepflanzt an diesem Wasserbach. Und jetzt im April, Mai ist dort Blütezeit und ist einfach wunderschön. Also ich kann nur Werbung machen, kommt, macht Urlaub bei uns, also in meiner alten Heimat. In der neuen Heimat ist auch schön. Aber meine Kindheitserinnerungen sind die alte Heimat und dort ist jetzt einfach, die Bienen kommen raus, die Insekten sind da. Dann wird es langsam Sommer, die Vögel lieben das, das Gras wächst, es duftet alles. Und dann reifen langsam die Früchte irgendwann im Herbst. Wenn dann endlich Erntezeit ist, dann hängen da diese schönen roten Äpfel, Rosenäpfel auf der Wiese meines Onkels. Und die sieht man dann ganz deutlich rot hervorschimmern zwischen dem Grün des Baumes. Und man nimmt sich diesen Apfel und man beißt hinein und man denkt, ach, es ist Herrlichkeit. Es ist einfach wunderbar. Und dieses Bild malt uns dieser Psalm. Bisschen anders, aber letztendlich genau dieses Bild. Bleibe verwurzelt im Wort, sitz nicht bei den Spöttern, komm ins Remstal und dann, ach nee, warte, das war was anderes. Und dann wirst du Frucht bringen zur Erntezeit. Dann werden an dir schöne rote Äpfel hängen, die für dich und für andere genussbar sind, genießbar sind. Ein schönes, ich würde fast sagen, fast schon ein romantisches Bild. Also, wenn es da so blüht, da kann man auch mal einen Heiratsantrag machen mit guten Chancen auf ein Jahr. Aber wie jeder gute Spannungsbogen, wie jede gute Geschichte, wisst ihr, es braucht jetzt eine Problematisierung. Es braucht eine Krise. Irgendwas muss dieses Bild durcheinander bringen, ist auch völlig in Ordnung. Nur für mich ist es ein bisschen stressig, dass die Person, die das jetzt durcheinander bringt, tatsächlich Jesus ist. Jesus bringt dieses Bild völlig durcheinander. Er bringt es nicht nur durcheinander, er macht es irgendwie so richtig kaputt. Und zwar so richtig. Ich lese uns aus Markus 11. Und am nächsten Tag, als die Jünger von Bethanien weggingen, da hungerte ihn. Soweit so gut. Es gibt noch kein Lieferando. Also sieht er sich um und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der hatte Blätter. Und da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Auch soweit so gut. Als er dann zu diesem Baum kam, fand er nichts als Blätter, denn es war noch nicht Zeit für Feigen. Wir sagen, okay, Jesus, das kann jedem mal passieren. Jesus ist ja auch nicht irgendwie in der Landwirtschaft zu Hause, wir wissen es eher Zimmermann. Und da kann schon mal passieren, dass man vergessen hat, dass im Mai eben noch keine Äpfel wachsen oder eben in der Zeit noch keine Feigen waren. Das kann schon passieren. Jesus, kein Stress. Wir finden irgendwas anderes zu essen. Und wenn nicht, ich habe vielleicht noch einen halben Fisch und daraus kannst du ja genügend machen. Ist ja kein Problem. Aber da antwortete Jesus und er sprach zu diesem Baum, nun esse niemand mehr von deiner Frucht in Ewigkeit. Und seine Jünger haben das gehört und als sie dann wieder an diesem Baum später vorbeikommen, er ist ja komplett vertrocknet und tot. Ich weiß nicht, was ihr mit dieser Geschichte anfangt, aber ich finde es komplett unfair. Ich finde es richtig krass unfair. Also ich hätte es ja verstanden, ich hätte es wirklich verstanden, wenn der Jesus im September oder Anfang Oktober irgendwie am Apfelbaum vorbeiläuft und dann hängt da keine Frucht. Dann kann ich sagen, hey, lieber Baum, du hattest alles, was du gebraucht hast und so weiter und jetzt hängt während der Erntezeit keine Frucht an dir. Was soll ich, zu was bist du zu gebrauchen? Das hätte ich komplett verstanden. So, da bin ich voll dabei. Aber ich kann doch nicht im Mai zu einem Apfelbaum gehen und dann vorbeilaufen und mich aufregen. Also der Jesus regt sich ja richtig, der verflucht diesen Baum und dann ist er tot. Dann kann ich doch nicht aufregen, dass er keine Äpfel dranhängt. Das entspricht nicht einer fairen Erwartung. Das ist einfach nicht fair. Ich würde sagen, Jesus hätte mal die Echt besuchen sollen und dann hätte er eine Seminareinheit zur Erwartungshaltungsmanagement gehen sollen, weil es ist einfach nicht fair, dass er von diesem Baum Dinge erwartet und fordert, die dieser Baum einfach nicht geben kann und dann sich auch noch aufregt, dass der Baum das nicht geben kann. Es ist komplett unfair. Wirklich? Ja! Es ist komplett unfair, wenn man mit unseren menschlichen Maßstäben hier ansetzt. Dann ist es tatsächlich komplett unfair, im Mai oder selbst im Juni oder gar im Januar oder im Februar irgendwie Frucht am Apfelbaum zu erwarten. Es geht nicht, das ist unfair. Aber Jesus fordert uns heraus, eben nicht mit menschlichen Maßstäben unterwegs zu sein. Und er ist letztlich auch der Einzige, der das von uns fordern darf. Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und genau das fordert Jesus an dieser Stelle heraus. Nach den alten menschlichen Maßstäben ist völlig klar, dass dieser Feigenbaum keine Frucht haben konnte. Aber Jesus ist nicht mit dem alten Maßstab unterwegs. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Aber er wartet nicht, Jesus erwartet nicht, dass wir das von uns heraus tun. Nein, er nimmt alles, was uns mit diesem alten Maßstab verbindet und an diesen alten Maßstab gebunden hat. Und er trägt diese Sünde, das, was uns da bindet, ans Kreuz. Und er stirbt dafür und er öffnet den Weg hinein in seine Gegenwart, in diesen neuen Maßstab. Und nun lebt sein Geist, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt nun in uns. Und mit dieser Voraussetzung, mit diesem Maßstab, ist es tatsächlich völlig in Ordnung, auch außerhalb der Erntezeit Frucht zu erwarten. Ich will euch ein zweites Bild malen. Dieses Mal aus dem Hesekiel-Buch. Da wird Hesekiel von einem Engel an die Hand genommen und es werden ihm verschiedene Dinge gezeigt. Und im 47. Kapitel kommt er dann an den Tempel. Und aus dem Tempel fließt ein Strom des Wassers. Und dieser Strom, der fließt hinaus und er wird immer breiter und immer breiter und er verteilt sich dann. Und Hesekiel beschreibt dann diesen Strom und im Vers 12 sagt er, und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter verwelken nicht und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen. Alle Monate. Januar, Februar, März, April, Mai und so weiter. Jeden Monat bringt dieser Baum Frucht, egal ob gerade Erntezeit ist oder nicht. Sie werden alle Monate neue Frucht bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Versteht ihr? Dieser Baum bringt Frucht, egal ob gerade Winter ist oder nicht, weil das Wasser, von dem er sich speist, aus der Gegenwart Gottes fließt. Das heißt weiter, ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Jetzt habe ich viel von Äpfeln, von Feigen und von Flüssen erzählt. Warum das Ganze? Naja, weil Jesus letztlich auch dich und mich vor eine Entscheidung stellt. Mit welchem Maßstab bist du unterwegs? Mit welchem Maßstab bist du unterwegs? Worauf gründet sich dein Erwartungshaltungsmanagement? Auf dem Menschenmöglichen? Auf dem, was dir deine Erfahrung gelehrt hat? Auf dem, was die Gesellschaft erwartet? Auf dem, was im Geldbeutel drin ist? Ja, dann kann ich verständlicherweise nur Früchte erwarten während der Erntezeit. Und ihr Lieben, das wäre ja an ganz vielen Stellen auch schon ein Erfolg. Dass wir überhaupt irgendwie Frucht tragen in dieser Welt und dass wir Frucht in unserem Leben zustande bringen, das ist ja auch schon mal gut. Ist ja gar nichts Schlechtes dabei. Oder fällt unsere Entscheidung eben, dass wir auf die Kraft von oben, die Kraft, die herausfließt aus diesem Heiligtum, dass wir der vertrauen und dass das unser Maßstab ist. Dieselbe Kraft, die Jesus eben von den Toten auferweckt hat, den Geist Gottes. Ist der unser Maßstab? Wenn wir morgen dann wieder zur Arbeit gehen, wieder in die Schule gehen, bei unserer Familie sind, bei unseren Freunden sind, in unserer Nachbarschaft unterwegs sind. Wisst ihr, wenn gerade Erntezeit ist, dann ist es relativ easy, ich sage nicht ganz einfach, aber relativ easy und erwartbar, dass wir Frucht bringen. Im Gottesdienst Gott zu loben und die Hände zu erheben, super, das geht. Bei der Echt, wenn auch noch Johnny da ist, so das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes zu erwarten, kein Problem. Super, kriegen wir hin, natürlich. Wenn am Arbeitsplatz alles stimmt, wenn mein Kontoauszug zufriedenstellend ist, wenn meine Ehe gerade eben alles einigermaßen so passt und die Kinder gesund sind, dann dankbar zu sein, ist hoffentlich selbstverständlich für uns alle. Das muss selbstverständlich sein, das ist erwartbar. Und das ist Frucht. Das ist gute Frucht. Aber zur Erntezeit ist diese Frucht tatsächlich auch erwartbar. Aber was, wenn es halt gerade nicht so ist? Was, wenn der Haussegen schief hängt? Die Ehe kriselt? Die Arbeitsplatzatmosphäre vergiftet? Der Gottesdienst vorbei? Die Lobpreisband mal nicht so prickelnd wie hier auf der Echt? Und die Echt schon lange Geschichte? Ist es dann auch Dankbarkeit? Gottes Lob und das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, was unseren Alltag und unsere Erwartungshaltung bestimmt? Oder passen wir uns dann doch eher der vorherrschenden Jahreszeit an? Wenn es Winter wird, erwarte ich dann auch Frucht? Oder passe ich mich an und sage, es ist halt Winter, kannst du auch keine Äpfel erwarten? Eigentlich wollen wir das ja nicht, uns anpassen an die vorherrschende Jahreszeit. Eigentlich wollen wir ja nicht mit dem Maßstab, den menschlichen, weltlichen Maßstab messen. Eigentlich wollen wir ja mit Gott unterwegs sein, aber es ist einfach so brutal schwer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es brutal schwer. Und wir rutschen immer wieder in unsere alte Erwartungshaltung zurück, die sich an unseren menschlichen Möglichkeiten letztendlich misst. Die sich daran misst, wie die Atmosphäre im Büro ist und ich passe mich eben an. Die sich daran misst, wie es in meiner Familie gerade aussieht und ich passe mich halt dementsprechend an. Die sich daran misst, was ich in meiner Erfahrung gelernt habe und dementsprechend passe ich mich an. Und da gibt's natürlich viele Dinge, die da irgendwie schuld sein könnten. Menschenfurcht, wir haben die Kraft Gottes nicht richtig verstanden. Wir schlagen morgens die Bibel und das Handy auf und bleiben dann eben doch bei TikTok hängen. Also da gibt's viele verschiedene Gründe, warum das irgendwie so sein könnte. Ein Problem will ich aber heute nochmal rausgreifen, von dem ich denke, das ist tatsächlich auch ein Grund. Und es passt vielleicht auch so ein bisschen jetzt auf unsere Konferenz und auf eure Gottesdienste zu Hause. Ich glaube, ein Problem ist, wir verwechseln diesen Fluss Gottes mit einem See. Oft mit einem sehr schönen See, wunderbar. Nicht irgendwie so ein Baggersee, irgendwie, sondern ein Bergsee oder so, wunderbar. Und zu diesem See muss ich dann hinpilgern, da muss ich hinlaufen. Sonntag für Sonntag pilge ich zu diesem See. Hauskreis für Hauskreis pilge ich zu dem See. Echtkonferenz zu Echtkonferenz, wir pilgern zu diesem See. Und da werde ich neu aufgefüllt, da werde ich neu auferfüllt. Und dann habe ich meine Eimer dabei. 2 oder 3 Eimer, so viel ich irgendwie tragen kann. Zu echt habe ich eine ganze Tonne mitgebracht, die passt gerade noch in Zug und in Auto rein. Und dann hoffe ich, dass ich in diese Eimer so viel irgendwie von diesem Wasser reinschöpfen kann, wie es irgendwie nur geht. Und dass dieses Wasser dann ausreicht, damit ich durch die Woche komme. Und die Erfahrung sagt mir, am Montag sind die Eimer praktisch schon fast leer. Vielleicht noch bis Dienstag, aber spätestens Mittwoch sind die Eimer leer. Die Sache ist aber die, Hesekiel wird hier kein See gezeigt, sondern ein Fluss. Hesekiel wird hier kein See gezeigt, wo ich hinpilgern kann, sondern ein Fluss, der fließt. Und er fließt auch zu mir. Der fließt mitten hinein in meinen Alltag. Der fließt mitten hinein in meine kriselnde Ehe. Der fließt mitten hinein in meine Arbeitsatmosphäre, mitten hinein in meine finanzielle Situation, mitten hinein in mein Herz. Er fließt mitten hinein, ja selbst in die toten Winkeln und die versalzenen Stellen meines Lebens, wo kein Leben mehr ist. Wir lesen in Vers 8 von diesem Hesekiel, das sagt er, das Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und dann fließt noch weiter hinab zum Jordantal und sogar es mündet in das Tote Meer, mitten hinein in die toten Stellen meines Lebens. So weit fließt dieses Wasser. Und wenn es dann in dieses Meer fließt, soll dieses Wasser gesund werden. Und wenn es dann in dieses Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin war, soll leben. Wohin der Strom, wohin dieser Strom kommt, das soll leben. Als ich 12 war, hatte meine Familie eine krasse 3-Jahreszeit hinter sich. 3 Jahre zuvor war bei meinem Papa Krebs festgestellt worden. Und was macht man dann als christliche Familie? Man betet. Und ich kann mich an keinen Abend erinnern, wo wir nicht als Familie zusammengesessen wären und gebetet hätten. Dann ist er trotzdem gestorben. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie groß rumjammern, aber ihr könnt euch vorstellen, das war jetzt nicht unbedingt nur toll. Und in meinem Leben war Chaos. Meine schulischen Leistungen sind von einigermaßen gut bis eigentlich geht gar nicht abgesagt. Auch der Rest meiner Familie ist eher im Chaos versunken. Wir hatten keinen Halt mehr, wir wussten nicht, was ist. Dann hat meine Mama auch noch irgendwie so einen Deutsch-Australier kennengelernt und kam zurück von Australien und gesagt, so, wir ziehen jetzt auch noch rum nach Australien. Und ich wurde rausgerissen von allen Freundschaften, von allen Sicherheiten, die ich noch hatte, in ein Land, wo ich in der Schule immer nur 5er und 6er im Unterricht hatte, wenn es um die Sprache ging. Und dann war ich da in diesem fremden Land ohne Sprache, alle Sicherheiten beraubt und trauernd. Und dann hat mich dort in Australien dieser Fluss getroffen. Ich habe gedacht, dass ich es ohne Emotionen schaffe, aber irgendwie ist es nicht möglich. Das Gesicht meines Flusses hieß Clara Zimmermann. Ich habe gedacht, ich kriege das hin. In der Predigtvorbereitung ist immer ganz easy. Aber dann denke ich darüber nach. was ich dieser Frau alles zu verdanken habe. Aber gut, ich versuche es weniger emotional zu machen, aber es berührt mich tatsächlich tief. Clara Zimmermann war eine aus meiner Sicht uralte Frau. Ich weiß nicht, wie alt sie damals war, aber aus meiner Sicht uralt. Es war eine alte Missionarin aus Papua-Neuguinea, die aber deutsche Vorfahren hatten. Und wir sind jeden Dienstag, meine Schwester und ich, jeden Dienstag zu ihr zum Konfirmationsunterricht gegangen. Wir hatten da Einzelunterricht oder so ein Zweierunterricht und sind da zum Konfirmationsunterricht. Und bei ihr gab es immer Bananenkuchen und Schwarztee mit Milch. Das war für mich neu als Deutscher, Milch in Tee kippen, aber für sie war das normal. Und ich habe gemerkt, wie gefühlt einhergehend mit diesem Kuchen, habe ich gemerkt, wie Stück um Stück das lebendige Wasser dieser alten Frau. Genau. Ist übergeflossen auf mich. Hab nicht gedacht, dass es so emotional wird, ist ja krass. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, das war jetzt nicht gestern. Aber ich habe gespürt, wie dieses Wasser dieser Frau übergeflossen ist und mein verbittertes und chaotisches Herz berührt hat. Und da plötzlich neues Leben da war. So der Umzug nach Australien, das ganze Chaos und die ganze Unsicherheit meines Lebens und alles, was da zusammenhängt. Bei mir war nicht Zeit für Frucht. Es war keine Erntezeit. Es war nicht Herbst und die schönen roten Äpfel hätten auf jeden Fall da hängen sollen. Aber Stück um Stück hat dieses Wasser Gottes mein Herz berührt. Stück um Stück hat die Liebe Gottes dieses tote Meer in mir drin, dieser Salzsee, der kein Leben mehr hatte in mir drin, berührt und wieder lebendig gemacht. Und Gott hat gesagt, mir ist egal, ob gerade Winterzeit ist oder nicht. Jetzt ist die Zeit für Frucht in deinem Leben. Jetzt kommt die Zeit für Heilung. Jetzt kommt die Zeit für Freude und Frieden auch in deinem Herzen. Genau. Danke. So, jetzt ist der Emotionale auch vorbei. Ich schneide es im zweiten Gottesdienst raus. Jesus ist der Einzige, aber wirklich der Einzige, der Frucht fordern darf, selbst wenn die Jahreszeit dafür gerade eben nicht die richtige ist. Weil er es ist, der den Geist Gottes hineinfließen lässt in unser Leben. Ein Fluss, welcher hinfließt, selbst zu den toten Winkeln und in Salzmeeren unseres Lebens und dort das Tote eben wieder lebendig macht. Wir gehen heute weg von echt oder ihr zu Hause geht nach Hause von eurem Gottesdienst. Und ihr Lieben, wir stehen vor dieser Entscheidung. Wie und mit welcher Erwartungshaltung gehe ich jetzt zurück in meinen Alltag? Mit welcher Erwartungshaltung gehe ich zurück in meinen Alltag? Bin ich hier, habe mich gefreut, den Lobpreis genossen, die Inputs genossen und so weiter und habe meine 2 oder 3 Eime gefüllt und hoffe jetzt, dass es irgendwie ausreicht bis zum nächsten Mal? Oder nehme ich diesen Fluss der Gegenwart Gottes hinein in mein Leben wahr und erlebe, dass dieser Fluss zu einer Quelle des Lebens in mir, für mich und eben auch für andere um mich herum wird. Und zwar eine unerschöpfliche Quelle, die in die Ewigkeit sprudelt, auch mitten in meinem Alltag. Mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Erwartung gehe ich jetzt zurück an meinen Arbeitsplatz, in meine Familie, an die Stellen, wo er Salz mehr ist, in meinem Leben oder in meinem Umfeld. Wenn wir diese Quelle in uns haben und wenn wir verstanden haben, dass wir nicht zu einem See pilgern, sondern dass der Strom der Gegenwart Gottes fließt hinein in mein Leben und durch mein Leben hindurch, dann mögen die Situationen und Ecken meines Lebens noch so versalzen und tot sein. Dieses Wasser aus dem Heiligtum durch uns wird selbst dieses tote Meer wieder lebendig machen. Vielleicht auf einen Schlag, so wie es manche hier auf der Echt erlebt haben. Aber vielleicht auch einfach Stück für Stück für Stück. Aber eben mit derselben Kraft, mit derselben Herrlichkeit, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann gibt es plötzlich sogar im Januar schöne rote Äpfel zur Ernte. Meine letzte Frage an dich heute Morgen, wo ist dein Januar? Wo sind deine toten Winkel? Wo ist dein Salzsee? Das mag in deinem eigenen Leben sein, das mögen Verletzungen aus der Vergangenheit sein, Das mag deine Ehe sein, deine Familiensituation. Es mag deine Jobsituation sein, deine Angst vor der Zukunft. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Die meisten auf jeden Fall nicht so genau. Aber wo ist gerade eben dein Januar? Wo du keine Frucht siehst und letztendlich auch keine Frucht mehr erwartest. Ich will dich einladen. Lass den Fluss seines Geistes, lass den Fluss seiner Gegenwart genau dorthin fließen. Genau in dieses Salzwasser hinein, genau in dieses tote Meer hinein. Lass das Wasser der Gegenwart Gottes genau dorthin fließen und es wird Frucht bringen. Und die Blätter werden nicht verwelken. Vielleicht auf einen Schlag, vielleicht Stück für Stück für Stück. Aber der toteste Salzsee kann sich nicht wehren, wenn die Herrlichkeit Gottes in ihn hineinfließt. Ich will für uns beten. Jesus, ich will dir danken, dass du uns so genau kennst. Dass du genau siehst, wo meine toten Seen sind, wo meine Salzflecken sind. Wo es in unserem Leben Januar ist und wir eigentlich gar keine Frucht mehr erwarten. Danke, dass du uns kennst. Danke aber auch, dass du von uns Frucht forderst. Nicht aus uns heraus, sondern von dem, dass wir in dem Wasser stehen und in diesem Wasser gebaut sind, welches aus deiner Herrlichkeit fließt, aus deiner Gegenwart. Und genau das bete ich jetzt hier über uns aus, über die Echt, über die Paulusgemeinde, für alle Gemeinden, die jetzt zugeschaltet sind. Ich bete aus, dass wir neu diesen Strom deiner Gegenwart erkennen, erleben und ihm Raum geben in unserem Leben. Und dass wir neu sagen, ja, Heiliger Geist, komm und durchfließe mich neu. Ich brauche dich. Bei mir ist Januar. Und ich brauche dich, um Frucht zu sehen. Und so beten wir als Mühlheimer Verband, komm, Heiliger Geist. Erfüll du uns, erfüll du mich ganz neu. Und mache du die Salzseen meines Lebens. Die Salzseen meiner Nachbarschaft, meiner Familie, meiner Schule, meines Dorfes, meiner Stadt, mache du diese Salzseen wieder gesund. Fließe in mich hinein und durch mich hindurch. Und lass es auch von mir überschwappen, sodass ich mich nicht mehr anpasse an die Jahreszeit um mich herum, sondern dass ich Frucht bringe, auch mitten im Winter. Danke, Herr Jesus, dass du Frucht forderst und dass du der Einzige bist, der es darf. Wir lieben dich, wir geben uns dir hin und wir sagen, verherrliche du dich in unserem Leben. Amen.